Wir haben nun in unserer kleinen Reihe, wie schwache Menschen dem Herrn dienten, auf den Manoach geschaut, im Alten Testament, und danach auf den Thomas im Neuen Testament. Und letzten Sonntag habe ich schon gesagt, heute Morgen wollen wir uns einmal eine Frau ansehen, die auch dem Herrn gedient hat und die schwach war. Sie taucht im Grunde nur mit einem einzigen Satz auf im ganzen Alten Testament. Also es ist gar nicht viel über sie berichtet. Aber was sie da sagt, das ist sehr bedeutsam und erklärt uns auch, wie sie in ihrem Herzen gestimmt war. Jetzt schlagen wir miteinander auf aus dem 2. Königsbuch, das 5. Kapitel. Und lese dort die ersten 5 Verse. Das 2. Königsbuch, Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Wir befinden uns in der Zeit so circa 850 vor Christus. Das Königreich ist geteilt und nun gibt es im Norden des Landes immer wieder auch Probleme mit den Syrern, die Einfaller, die nun auch auf Beutezug aus sind. Und hier wird uns in dieser Geschichte eben von einem solchen Beutezug erzählt und es wird uns erklärt, dass bei diesem Beutezug dann ein kleines Mädchen gefangen genommen wurde. Aber ich lese uns jetzt die Geschichte vor, damit wir es auch hören können. Und dieses kleine Mädchen, wir wissen ja nicht einmal ihren Namen, dieses kleine Mädchen soll heute Morgen unser Thema sein und soll uns auch da helfen zu lernen, wie schwache Menschen dem Herrn dienten. Also 2. Könige 5, ab Vers 1. Da wird jetzt zuallererst von einem großen Mann beschrieben oder auch berichtet. Und dieser große Mann, der wird nun diesem kleinen Mädchen gegenübergestellt. Und es ist ganz interessant, dass gerade dieses kleine Mädchen diesem großen Mann so sehr hat helfen können. Also man hätte ganz anders gedacht. Jetzt lese ich aber endlich den Text auch vor. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, Syrien ist gemeint, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr, und das ist jetzt unser Herr, den Aramäern Sieg. Der Herr hat immer wieder die Nachbarvölker im Gericht dann auch gegenüber sein eigenes Volk eingesetzt. Wenn sein eigenes Volk untreu geworden war, ungehorsam geworden war, dann hat es von außen her, von den Feinden immer wieder Angriffe erleben müssen. Und so war das hier auch. Da kämpft der Herr gegen sein eigenes Volk. Stellt euch das nur vor. Gibt's denn sowas, dass der Herr gegen sein eigenes Volk kämpft? Ja, es gibt es durchaus. Und manchmal erleben wir das auch, wenn wir nicht mehr auf den Herrn hören, wenn wir nicht mehr am Herrn vertrauen, wenn wir nicht mehr am Herrn folgen, dass der Herr uns auch züchtigen muss. Und so war das hier auch in dieser Situation in Israel. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, also große, tapfere Mann war aussätzig. Eine Krankheit, die zum Tod führen konnte, es gab aber auch leichtere Arten von Aussatz. Nicht jeder Aussatz musste notwendigerweise zum Tod führen, aber er war aussätzig und von daher war es für ihn doch auch sehr bedrohlich. Jetzt Vers 2. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen, also die Syrer wieder. Das heißt, sie sind eingefallen in Israel und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt. Es wird uns gar nicht berichtet, wie alt sie war. War sie vielleicht gerade mal 2 oder 3 oder 4 Jahre oder war sie schon 10 Jahre? Aber es war noch ein kleines Mädchen und es wurde entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Also dort im Hause des Generals hat sie ihre neue Anstellung gefunden. Sicherlich erst dann, als sie dann auch schon älter war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ihres Dienstes hat sie schon auch einige Jahre auf dem Buckel gehabt, wenngleich damals die Kinder schon viel früher sicher mitarbeiten mussten in der Landwirtschaft überhaupt, wie es heute vielleicht auch üblich ist. Vers 3. Und sie sprach, also diese kleine Dame, dieses kleine Mädchen, sie sprach zu ihrer Herrin. Das ist der Satz, der von ihr überliefert ist. Ach, dass mein Herr, jetzt meint sie den Naemann, bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Ein einfaches, kleines, aber doch sehr wirksames Zeugnis. Vers 4, da ging Naemann hinein zu seinem Herrn, also das war der König, und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Jetzt ist das Zeugnis von diesem Mädchen schon am Königshof gelandet. Schaut euch das an. Da sprach der König von Aram, geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Bis dahin wollen wir unseren Text lesen. Ich möchte am Anfang noch ganz kurz mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, solche Geschichten, wenn wir sie lesen, das sind ganz abenteuerliche Geschichten. Da führt einem selber der Schrecken in die Glieder, wenn man sich vorstellt, dass die eigene Tochter auf einmal geraubt wird und sie nun nicht mehr in der Familie mit dabei ist. O Herr, was ist nicht alles in deiner Geschichte geschehe, in der Weltgeschichte, so wie du sie führst und leitest. Und nun dürfen wir aber von diesem Wunder lesen, dass dieses kleine Mädchen ein Zeugnis auf dem Herzen hat, welches von dir redet. Herr, hilf uns, dass wir nun, wenn wir diesen Text uns ansehen, von deinem Wort, von dir, Herr, durch deinen Geist auch berührt werde. Dass wir in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem ganzen Sein getroffen werde. Bringe du uns doch bitte dahin, dass wir jetzt vor dir ganz alleine stehen und alles andere uns auch unwichtig wird, dass wir es sehen und verstehen, dass dieser Augenblick dafür da ist, dass wir mit dir Gemeinschaft haben und von dir lernen und durch dich gesegnet werde, aber auch auf dich sehe. Nun danke wir dir, Herr, dass du auch weißt, dass ich so sehr deine Hilfe brauche und nur mit deiner Hilfe reden kann, nur mit deiner Hilfe auslegen, predigen kann, dein Wort verkündigen kann. Herr, hilf du mir und leite mich an durch deinen Geist. Schenke es doch, Herr, dass dein Name groß gemacht werde und wie ermutigt und wo es notwendig ist, aber auch ermahnt werde. Amen. Eine von den wichtigsten Aufgaben die wir immer wieder haben, wenn wir die Bibel lesen, ist, dass wir uns ein Bild von so einer Geschichte machen. Dazu müssen wir uns hinsetzen und still werden und uns dann versuchen vorzustellen, was ist da eigentlich passiert? Wie kann man sich sowas denken? Habt ihr Fantasie? Ich hoffe es. Man braucht Fantasie, um diese Geschichten, die die Bibel uns auch erklärt und wo sie uns auch nun davon berichtet, auch innerlich im Herzen so aufzunehmen und jetzt auch da mit dabei zu sein. Ein Trupp von Soldaten macht sich von Syrien, von Norden her auf den Weg und sie sind auf einem Beutezug aus. Israel ist geschwächt durch den eigenen Unglaube, durch den Ungehorsam. Und nun ist es leicht, in dieses Land einzufallen. Und sie tun es. Und ihr Ziel ist einfach, dass sie sich selbst bereichern. Dass sie das mitnehmen, was ihnen hilft für ihr Leben. Nun ziehe sie durch das Land. Sie kommen an einem Gehöft vorbei, jetzt meine Fantasie. Aber irgendwie muss es ja passiert sein. Und da war dieses kleine Mädchen. Vielleicht war es gerade draußen und war in der Nähe sogar von den Eltern, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe von den Eltern, wenn es noch klein war. Und hat sich aufgehalten, vielleicht hat es gerade gespielt, vielleicht hat es aber gerade auch schon den Eltern etwas geholfen, das Feld zu bestellen, soweit man als kleines Mädchen helfen kann. Und auf einmal hört das Mädchen und vielleicht auch die Eltern Lärm. Jetzt kommen fremde Soldaten. Und nun weiß es gar nicht, was mit ihr geschieht. Auf einmal wird sie gepackt. Was passiert jetzt mit meinem Leben? Werde ich jetzt umgebracht? Hat sie es gewusst, was nun ihr widerfahren würde? Und nun merkt sie, nein, sie wird nicht umgebracht, sie wird mitgenommen. Viele Kilometer wird sie durch das Land Israel hoch in den Norden nach Syrien geführt. Und während dieser Tage, wahrscheinlich gefesselt, damit sie nicht fliehen kann, hat sie nun in ihrem Herzen sich sicher auch darüber Gedanken gemacht. Was ist jetzt eigentlich geschehen in meinem Leben? Warum musste ich jetzt von meinen Eltern auf diese Weise Abschied nehmen? Herausgerissen. Wir wissen ja nicht einmal, ob die Eltern überhaupt noch lebten. Sind sie vielleicht umgebracht worden? Lebte sie noch? Könnt ihr euch vorstellen, wie im Herzen eines kleinen Mädchens solch ein Gewaltakt auch Schade hinterlässt? Wie da jemand sich fragt, wo ist nun eigentlich der lebendige Gott, von dem mein Vater und meine Mutter mir erzählt haben? Könnt ihr euch vorstellen, wie sie erst mal lernen musste, das einzuordnen in ihrem eigenen Leben? Was passiert jetzt? Jetzt kommt sie nach Syrien und kommt in den Haushalt von dem General, von dem hochangesehenen General Naaman. Und jetzt wird sie einfach da in diese Familie hineingeworfen und es wurde gesagt, so und jetzt bist du hier und tust, was wir dir sagen. Die Sprache sind sehr verwandt miteinander und doch hat sie unter Umständen auch erst einmal etwas diese Sprache lernen müssen, um überleben zu können. Und jetzt muss sie lernen, mit den neuen Lebensumständen sich zurechtzufinden. Keine Mutter mehr, in deren Arme man sich fallen lassen kann. Kein Vater mehr, der einen behütet und bewahrt, wenn vielleicht Schwierigkeiten da sind. Das alles hatte sie nicht mehr. Keine Geschwister mehr. Keine Freundinnen mehr. Nichts. Alles war ihr genommen. Und jetzt stand sie vor einem Leben, was nur aus der Erfüllung einer Pflicht bestand. Sie war Hausmagd. Hatte sie genügend Freizeit? Hatte sie Urlaub? Wahrscheinlich nicht. Das gab es damals noch nicht so, wie es heute dies ganz natürlicherweise gibt. Wie lebt sie denn nur damit? Sie wusste nicht, was ihre Zukunft für sie bereithalten würde. Aber eines wusste sie sehr wohl, das hatte sie im eigenen Leib erfahren, dass sie unendlich viel verloren hatte. Und dieser Eindruck war in ihrem Herzen nicht so leicht wegzuwischen. Sie hätte allen Grund gehabt, zu verzweifeln. Sie hätte allen Grund gehabt, ihre ganze Hoffnung über Bord zu werfen. Sie hätte allen Grund gehabt, sich ganz und gar zu verweigern und zu sagen, ich lebe nicht mehr. Nein, ich lebe nicht mehr. Ich werde hier keinen Finger krumm machen für diese gottlosen Syrer. Das werde ich nicht. Ich werde es nicht. Wäre es nicht von unserer Seite aus überaus verständlich, wenn sie so reagieren würde? Würde wir nicht sagen, was nun damals die Syrer ihr angetan haben? Das rechtfertigt all ihr Verhalten. Man kann verstehen, dass jemand im Herzen ganz arg verbittert, wenn er so getroffen wird. Wenn ihm alles genommen wird. Aber nun geht unsere Geschichte ja gar nicht so. Nun ist ja der Verlauf unserer Geschichte ein ganz anderer Verlauf. Nun hören wir ganz erstaunlicherweise, dass in der Situation, als ihr Herr, so nennt sie ihn selbst, Aussatz gehabt hat, sie sich an ihre Herrin wendet. Und zu ihr sagt, ach, dass mein Herr, also Naaman, bei dem Propheten, damit meint sie Elisa, wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Man kann eines ganz klar und deutlich aus diesem Satz entnehme, dass sie zwar viel verloren hat, Mutter, Vater, Heimat, Geborgenheit, die Liebe der Eltern, das alles hat sie verloren, aber ihren Glauben hat sie nicht verloren. Sollte ich jetzt vielleicht vielmehr sagen, der Herr hat sie nicht aufgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr wohl sich zwischendrin aufgegeben hatte, dass das schon viel zu viel für sie war. Diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, diese Gewalt, dieser Einbruch in ihr Leben. Und jetzt verfügt jemand über mein Leben. Jemand, den ich am Anfang gar nicht schätze, achte, liebe kann. Das war unter Umständen viel, viel zu viel für sie. Aber einer hatte seine Hand in ihrem Leben und wirkte in ihrem Leben. Einer, den sie bezeugt bekommen hat von ihren Eltern mit großer Sicherheit. Denn sie wusste auch von dem Prophet, von dem Elisa. Sie hat also schon eine Ahnung gehabt, obwohl sie als kleines Mädchen da geraubt wurde. Und sie wusste, dass der Elisa ein Mensch war wie jeder andere Mensch. Sondern das Besondere an dem Elisa war nicht seine Fähigkeit und Gabe, die er natürlicherweise hatte, sondern dass Gott ihn als Werkzeug und zum Segen für das Volk gebrauchte. Ein kleines Mädchen, was sich den Glauben bewahrt hat. Dieser Prophet ist für sie immer noch einer, der einen guten Namen hat. Und der, der hinter dem Prophet steht, ist immer noch einer, dem sie vertraut, obwohl sie ihn nicht versteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurem Glaube. Ich weiß nicht, was ihr in der vergangenen Woche auch für Glaubensprüfungen erleben musstet oder was ihr in den vergangenen Jahren für Glaubensprüfungen erleben musstet. Aber es ist doch ganz hilfreich, wenn wir uns einmal diesem Mädchen gegenüberstellen und uns fragen, was ist eigentlich von meinem Glaube übrig? Nach all dem, was ich jetzt auch erlebt und erfahren habe, all diese Schwierigkeiten, die ich durchlitten habe, all diese Probleme, die ich auch gehabt habe, all diese Angriffe und Anfechtungen, die ich erleben musste. Was ist von meinem Glaube übrig? Bin ich noch zuversichtlich? Habe ich noch Hoffnung? Hat der Name Gottes für mich noch einen guten Klang? Die Diener Gottes, die Gemeinde, sein Werk, sein Weinberg, ist das für mich noch etwas Schönes, etwas, woran ich mich freue, wo ich gern daran teilnehme? Glaubt mir, dieses kleine Mädchen hätte vielleicht gerne teilgenommen an mancher Veranstaltung, die damals in Israel stattgefunden hat. Ist das bei euch so? Habt ihr das noch? Ist euer Glaube ein lebendiger Glaube? Er kann nur ein lebendiger Glaube sein, wenn ihr einen lebendigen Herrn habt, der diesen Glaube euch auch bewahrt. Ihr vermögt ihn nicht von euch aus zu bewahren. Niemand, kein einziger Mensch auf dieser Erde ist in der Lage, von sich aus sich zu bewahren, sondern das ist ein Werk, was der Herr selber tut, um seine Kinder ausharrend sein zu lassen, dass sie bei ihm bleiben, dass sie nicht wegrennen, wenn es schwierig wird, dass sie weiter ihm vertrauen können. Wir wissen die bekannte Verse aus dem Neuen Testament, wo der Herr Jesus es zum Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas Evangelium wird es uns berichtet, im 2. Petrusbrief steht, dass wir durch den Glaube bewahrt werden. Ein Werk Gottes an uns. Er stärkt unseren Glaube. Kapitel 1 kann man das im 2. Petrusbrief nachlesen. Wenn ich dieses Mädchen mir betrachte, heute Morgen, und wenn ich feststelle, dass sie ihren Glauben nicht verloren hat, dann stelle ich fest, dass sie einen Erlöser hatte, der kräftiger, stärker und mächtiger war als all das Unglück, was sie auch erlebt hatte. Und der dieses Unglück, diese Not, diese ganze Schwierigkeit gebrauchen wollte, um sie zu formen, um sie zu leiten, um sie auch auf den Weg zu bringen, wo sie nun auch ein Zeugnis sein sollte. Und jetzt sogar ihren Platz in der Bibel hat. Bis zum heutigen Tag wird von diesem kleinen Mädchen geredet. Wie viel Vertrauen habt ihr zu dem Herrn Jesus, dass er euren Glaube bewahren kann? Ich frage euch nicht, wie viel Vertrauen ihr zu euch habt. Ich frage euch nicht, ob ihr es euch zutraut, sondern ich frage, wie groß ist der Herr Jesus noch für dich? Wie lebendig steht er vor dir? Wie siehst du auf ihn und traust du es ihm zu, dass er dich behüten kann? Auch wenn du vielleicht gerade durch eine Situation gehst, die für dich schwierig ist. Bist du davon überzeugt, dass er in der Lage ist, die kommende Woche für dich zu einer Siegeswoche zu machen? Jesus siegt, so haben wir es gerade vorhin gesungen. Das ist meine Frage. Wie groß ist Jesus für dich jetzt im Augenblick? Er ist es, der dich bewahrt. Er ist es, der dich belebt. Er ist es, der dich erhält. Er ist es. Aber du musst schon ihn auch sehen. Du musst schon auch wirklich ihn wahrnehmen. Du musst schon auch ein Interesse daran haben, ihn vor dich zu haben. Hat dieses kleine Mädchen vielleicht an den Abenden, wo es frei hatte, wo dann die Arbeit vorüber war, diese Zeit ergriffen, um zu sagen, ich möchte mein Erbe ja nicht verlieren. Ich möchte nicht vergessen, was meine Mutter und mein Vater mir auch von dem lebendigen Gott erzählt haben. Sie hatte keine Bibel, was sie aufschlagen konnte, kein Computerprogramm, keine Predigt, was sie vom Internet runterladen konnte, gar nichts von all dem. Da war nur das, was sie gehört hatte. Nur das, was die Eltern ihr erzählt hatten. Und nun musste sie damit leben und umgehen. Ich möchte es bewahren. Ich möchte, dass daraus auch weiter etwas erwächst, dass es zunimmt. Ich möchte es nicht vergessen. So müssen wir es uns vorstellen. So hat der Herr es ihr aufs Herz gelegt. So wird es der Herr auch uns aufs Herz legen. Bewahre, was du hörst von mir heute, nicht nur im Gottesdienst, sondern wenn du morgen selber für dich auch die Bibel liest. Bewahre es für deinen Alltag. Nimm es mit in dein Leben. Nimm es mit in deine Arbeit. Nimm es mit, sonst wirst du nicht mehr dem Herrn dienen können. Sonst wirst du vielleicht irgendwann sagen, ich verweigere mich. Ich bin nicht bereit, solch ungerechten Herren zu dienen. Hätte unser kleines Mädchen nicht genau so auch reden können, als sie nun in den Haushalt gekommen ist, wo sie für die Frau von dem Naemann Magd sein sollte? Hätte sie nicht sagen können, für so jemand tue ich gar nichts. Für so jemand mache ich gar keinen Finger krumm. Das ist mir etwas, was ich also nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, dass dieses Mädchen, im Epheserbrief steht es mal so beschrieben, gearbeitet hat für ihren Herrn und gar nicht anders das alles auch gesehen hat, was sie da getan hat. Im Epheserbrief steht es mal, und da wird es genauso beschrieben, ihr Knechte, das war sie, sie waren Knecht, sie waren Magd, ihr Knechte. Epheser 6, Vers 5, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Staune über dieses Mädchen. So muss sie sich gesehen haben. Ich bin ein Kind Gottes und ich diene hier dem Herrn. Ich glaube schon, dass sie viele Anfechtungen hatte diesbezüglich. Ich glaube schon, dass manchmal da auch das ein oder andere Problem da war, wo sie dachte, was macht das alles für einen Sinn? Aber dass sie dort hat leben und arbeiten können unter diesen schwierigen Verhältnissen, ist nur von daher zu erklären, dass sie den Herrn vor Auge hatte und ihm diente, auch mitten in dieser Situation. Wenn ihr den Herrn nicht vor Auge habt, könnt ihr entweder gar nicht richtig dienen oder ihr dient eben dieser Welt und seid Werkzeuge dieser Welt und werdet von dieser Welt für weltliche Zwecke gebraucht und euer Zeugnis taucht vielleicht dann nicht irgendwo mal, was weiß ich, in einer Zeitung auf, dass ihr also dann lesen könnt und wahrnehmen könnt, Mensch, der Herr hat ja mein Zeugnis wirklich gebraucht. Ihr Zeugnis kam bis ins Königshaus. Ihr Zeugnis kam von Syrien nach Israel. Ihr Zeugnis hat eine große Strecke zurückgelegt. Und warum? Weshalb hat ihr Zeugnis so eine große Strecke zurückgelegt? Weil sie dem Herrn diente. Weil sie ihm dienen wollte. Weil sie für ihn leben wollte. Das ist schön. Das fällt auf. Das wird wahrgenommen. Das erklärt uns im Neuen Testament der Matthäus in seinem Evangelium, was er aufgeschrieben hat im 5. Kapitel, wird es genauso uns erklärt. Unser Zeugnis, wenn wir es für den Herrn tun, unsere Arbeit, wenn wir sie für den Herrn tun, wird als ein Zeugnis für den Herrn wahrgenommen. Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da ist wirklich eine Qualität in solch einem Zeugnis, wo jemand sagt, ich lebe für Jesus. Ich diene für Jesus, ich arbeite für Jesus. Der, der mein Chef ist zuallererst, ist der Herr Jesus. Ich sehe nicht diesen vielleicht merkwürdigen Ehemann oder diese merkwürdige Frau, wir wissen gar nicht, da waren es Menschen, die eher freundlich gesonnen waren oder weniger freundlich gesonnen waren. Auf jeden Fall waren es Fremde. Ich sehe nicht diese Fremde, ich sehe nicht diese Schwierigkeit, ich sehe den Herrn. Siehst du auch den Herrn, wenn du in deiner Arbeit stehst, in deinem Leben, mit all den Verpflichtungen, die du hast, wenn du Menschen dort begegnest, die schwierig sind, die problematisch sind, kann der Herr dann dir sagen, ich habe ein Zeugnis für dich, was du geben darfst. Oder sagst du, ach Herr, in dieser Welt passt es nicht. Hier kann ich nicht von dir reden. Hier muss ich mein Geld verdienen. Hier muss ich gucken, dass ich so ein bisschen mitlaufe. Kann der Herr unsere Münder auftun an unserem Arbeitsplatz? Kann der Herr uns zum Zeugnis setzen bei denen, die es so notwendig brauchen? Wie viel Aussatz gibt es heute in dieser Welt? Weniger vielleicht körperliche Erkrankungen, wenngleich die auch häufig sind, Krebs und alles mögliche andere. Aber wie viele seelische Nöte sind da bei den Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben? Wie viele seelische Nöte? Wie viel Elend? Ein Kind Gottes ist jemand, dem das gar nicht egal ist. So war auch es bei diesem kleinen Mädchen. Es war ihr nicht egal. Sie hat nicht gesagt, Bitch, na Ehemann, hast mich geraubt oder hast mich rauben lassen, jetzt kommst du selber dran. Jetzt wirst du selber also so richtig mal in den Senkel gestellt. Oh, es tut dir gut, wenn du ein bisschen leidest. Ja, ja, sollst du mal merken, wie das ist, von Gott gestraft zu werden. Hat sie das gesagt? War das ihr Anliegen? Hat sie gedacht, bloß nichts erzählen? Der hat es nicht verdient. So kann man denken. Man kann wirklich so denken. Der hat es nicht verdient. Soll er doch schauen, wie es ihm jetzt geht. Aber das war nicht in ihrem Herzen drin, sondern sie sagte, ich möchte, dass er geheilt wird. Ich wünsche mir, dass er den Propheten in Samaria kennenlernt, der kann ihn heilen. Da war eine Liebe zu diesem Verlorenen da. Das ist nicht etwas, was der natürliche Mensch haben kann. Der sieht einfach nur den Menschen, da ist ein anderer Mensch. Aber ein Kind Gottes sieht immer, wenn es dann den anderen Menschen sieht und der den Herrn Jesus noch nicht kennt, sieht es, es ist ein Verlorener. Wenn der heute stirbt, ist er für immer verloren. Für alle Ewigkeit ist er dann verloren. Haben wir noch diese Liebe? Kann dieses kleine Mädchen heute Morgen mit uns reden und kann uns sagen, du erzählst mir von deinen Problemen, ich kann dir auch von meinen Problemen erzählen. Du erzählst dir von deinem Verlust, was du verloren hast, ich erzähle dir von meinem Verlust, was ich verloren habe. Du erzählst mir von deiner Härte, die du gerade erlebst, ich erzähle dir von meiner Härte, die ich erlebt habe. Aber weißt du, würde das kleine Mädchen sagen, die Liebe des Herrn Jesus Christus in meinem Herzen, dieses gewaltige, mächtige Feuer war in der Lage, all das andere auszulöschen. Was für eine gewaltige Kraft, im Hohelied wird es uns mal erklärt, dass diese Liebe kräftiger und mächtiger ist als der Tod. Mag der Tod an uns zehren, mag der uns angreifen, mag der Feind uns wirklich auch da versuchen niederzuringen. Aber wenn die Liebe Christi durch den Heiligen Geist in unserem Herzen ausgegossen ist, dann wird sie sich durchsetzen. Es ist ein Werk Gottes in uns. Auch hier spreche ich nicht von euren Bemühungen. So wichtig sie sind, diese Liebe auch zu erhalten. Es ist zuallererst ein Werk, was Gott an uns tut, wodurch seine Gnade und durch seine Kraft diese Liebe erhalten wird. Ich möchte euch das als Ermutigung und Hoffnung sagen. Diese Liebe kann man nicht einfach töten. Diese Liebe ist nicht einfach auslöschbar, sondern der allmächtige, lebendige, dreieinige Gott erhält sie. Er erhält sie in unseren Herzen. Und er möchte sie auch in deinem Herzen erhalten. Und er ist in der Lage dazu, sie zu erhalten. Er kann es bei diesem kleinen Mädchen oder konnte es. Und er kann es auch bei dir. Es ist auch unsere Verantwortung. Nicht nur, dass es sein Gnadewerk ist. Im Judasbrief, Kapitel 1, im 21. Vers wird es genauso beschrieben. Judas, der Halbbruder des Herrn Jesus, er hat es denen Geschwister aufs Herz legen wolle. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Judas Kapitel 1, Vers 21. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. So vieles kann meine Liebe zu dem Herrn Jesus und auch zu dem Verlorenen dämpfen, mildern oder schmälern, so muss ich es sagen, dass sie abnimmt. Dass ich gar kein Anliegen habe für so ein Zeugnis, sei es am Arbeitsplatz oder auch in den Möglichkeiten, die der Herr mir in meiner Nachfolge gibt, ihm zu dienen. Ja, tut mir leid, Herr, ich habe da jetzt nicht so ein großes Anliegen dazu. Und dieses kleine Mädchen hatte dieses Anliegen. Sie hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn sie noch mehr Anliegen hätte haben können, noch mehr Möglichkeiten hätte haben können, ihm zu dienen. Sie hätte sich gefreut, für den Herrn Jesus singen zu können, wenn ich doch nur für ihn singen könnte. Sie hätte sich gefreut, mithelfen zu können, innere Arbeit, wo für den Herrn Jesus ein Werk getan werden soll. Ich möchte ihm dienen. Ich liebe ihn und ich liebe die Verlorenen. Das ist etwas Übernatürliches. Gott allein ist derjenige, der uns sagt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch verfolgen und beleidigen. Bittet für die, genau für die. Denn ich selber, sagt er im Matthäus-Evangelium, bin jemand, der über sie die Sonne aufgehen lässt. Der ihnen in meiner allgemeiner Güte viele gute Dinge tut. Hast du solch eine Liebe? Oder hat der Feind dich überwunden? Hat er dich zu jemand gemacht, der selber nun abrechnet mit jedem Einzelnen? Und der nicht in der Lage ist, so wie dieses kleine Mädchen zu sagen, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da steckt nicht nur die Liebe dahinter, die sie hat zu ihrem Herrn, zu diesem Naaman, zu dem Verlorenen, sondern da steckt auch die Hoffnung in Gottes Rettungskraft dahinter. Wie schnell kann genau diese Hoffnung beeinträchtigt werden, wenn wir leiden? Ja, der Herr kann mich doch gar nicht mehr retten. Der hat mich ja nicht mal bewahren können in meiner Familie. Ich bin ja einfach da geraubt worden. Der Herr hat mich doch nicht einmal in meiner Familie bewahren können. Warum soll ich denn ihm vertrauen, dass er retten kann? Soll er doch erst mal mich retten? Wäre es nicht durchaus gerechtfertigt von ihr gewesen, so zu denken? Das wäre doch möglich gewesen, dass sie sagt, der Herr hat mich nicht selber retten können. Warum soll ich überhaupt noch glauben, dass er retten kann? Wisst ihr, dass dieses kleine Mädchen eine Theologin war? Auch wirklich war. Eine Theologin. Irgendwann, einmal mit Gottes Hilfe, kam sie darauf, Gott hat es so geführt in meinem Leben. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Gott hat es so geführt und es muss mir zum Besten dienen. Das war eine Theologin, dieses kleine Mädchen. Die hat wirklich auch durch ihr Leben gelernt, Gott zu verstehen. Das war keine einfache Aufgabe, mit dem umzugehen. Herr, warum hast du mich nicht gerettet? Warum habe ich jetzt keine Mutter und keinen Vater mehr? Wo sind meine Geschwister, meine Freunde, meine Heimat? Wo ist das alles? Glaubt ihr nicht, dass sie damit auch zum Herrn gekommen ist? Dass sie damit auch dann mit dem Herrn gerungen hat? Da hat der Herr begonnen, ihr die Dinge zu erklären. Wie er es tun kann, auf einzigartige Weise. Und dann hat sie begriffen, dass ihr Unglück nicht wirklich ein Unglück in dem Sinne ist. Dann hat sie es verstanden. Wirklich eine Theologin. Und nun hat sie sich diese Hoffnung erhalten, Gott kann retten. Ich weiß nicht, was du erlebst gerade und was so Schwierigkeiten in deinem Leben sind, wo du sagst, warum rettet der Herr mich nicht? Aber eines weiß ich, dass an der Rettungskraft Gottes es gar nichts zu rütteln gibt, dass er mächtig ist zu retten und dass er bis zum heutigen Tag rettet. Manchmal wünschte ich mir, wir könnten nur irgendwann einmal einen Ort besuchen, wo Erweckung ist, in China oder an andere Stelle auf dieser Erde. Wir könnten einmal sehen, was möglich ist, wenn der Herr in seiner Gnade einen Aufbruch bewirkt, damit wir selber wahrnehmen, was für ein mächtiger Retter er ist. Lest diese Geschichte, wo Erweckung beschrieben ist. Lest diese Geschichte, wo nun auch Gott sein Werk offenbart. Denn sonst sind wir bald so weit, dass wir sagen, ich habe keine Hoffnung, keine Erwartung mehr. Und deswegen hören wir auf, selber Zeuge zu sein. Warum soll ich denn ein Zeugnis sein von jemand, der nicht retten kann? Warum soll ich denn von einem Retter sprechen, der nicht retten kann? Warum soll ich Jesus bezeugen, wenn Jesus Christus nicht retten kann? Das ist doch sinnlos. Denkt nicht manch einer heute auf dieser Erde so, hat nicht manch einer genau diese Einstellung, dass er sagt, also es fällt mir schwer, Herr Jesus. Ich sehe um mich rum niemanden, der errettet wird. Ich glaube auch nicht mehr, dass du retten kannst. Es fällt mir schwer. Könnten wir nicht auch so reden? Das kleine Mädchen würde sagen, mir ist es auch schwer gefallen, darauf zu vertrauen, dass Gott retten kann, weil er mir in meinem Leben so große Last aufgelegt hat und ich so viel habe erleben müssen an Not. Aber der Herr hat mich doch überzeugt, er kann. Der Herr möchte auch dich überzeugen. Er kann wohl retten. Er ist wohl in der Lage dazu, Menschen zu verändern. Und er möchte es heute. Und wisst ihr, er möchte es durch dich. Kein einziger hier, der den Herrn Jesus Christus kennt, kann sich damit herausreden, dass er sagt, ich habe so viele Probleme in meinem eigenen Leben und deswegen kann ich doch gar nicht wirklich ein Zeugnis sein. Doch, so sehr wie dieses kleine Mädchen ein Zeugnis sein konnte, so sehr vermagst du auch ein Zeugnis zu sein. Und so sehr möchte der Herr dich auch als ein Zeugnis gebrauchen. So sehr möchte der Herr auch durch dich wirke. Am Ende werden wir einmal darüber staunen, was der Herr getan hat, was wir gar nicht wahrgenommen haben. Hast du noch diese Hoffnung? Betest du für die Menschen um dich herum, die dir auf die Nerven gehen, die dich aufregen, die dir alles so schwer machen? Betest du für sie? Legst du sie am Herrn hin? Bittest du für sie, für ihre Seele, Herr, rette sie. Magst du vielleicht bis zum Ende so aufgefunden werden als jemand, der im Gebet um Rettung für diese Seele bittet? Vielleicht erlebst du es selber gar nicht. Aber lieber möchte ich auf den Knie am Ende aufgefunden werden mit der Hoffnung, dass Rettung wirklich möglich ist durch Jesus, als sonst jemand, der diese Hoffnung verloren hat und aufgehört hat zu beten und aufgehört hat, ein Zeuge zu sein und aufgehört hat, dem Herrn zu dienen. Sie hat diese Hoffnung bis zum Schluss sich bewahrt. Und ihr Zeugnis ist eines, was der Herr ausgebreitet hat. Am Ende, ich bin am Schluss meiner Predigt angekommen, möchte ich euch das einfach so mitgeben, wie wir das ja hier auch gelesen haben in unserem Text. Das Zeugnis selber, und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Ich bin so erstaunt, dass er dieses kleine Mädchen so ernst genommen hat. Das ist doch erstaunlich. Da ist ein ausgewachsener, erfahrener General, 3-Sterne-General. Und da ist ein kleines Mädchen. Was kann das kleine Mädchen mir denn noch helfen in dieser Situation? Aber was für eine Macht hatte dieses Zeugnis durch den Herrn Jesus Christus? Was für eine Macht kann unser Zeugnis haben? Lasst euch die Möglichkeit, was euer Zeugnis bewirken kann, nicht erkläre von dem, was ihr glaubt, zu sehr. sondern lasst es euch erklären von dem, was in der Bibel steht. Nichts ist so listenreich. Und der Teufel gebraucht es immer wieder, dass er sagt, guck, es passiert doch gar nichts. Wie oft hat er wohl den Noah in den 120 Jahren, wo er das Evangelium verkündigt hat, im Alten Testament, genauso angesprochen, guck, 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 es passiert doch gar nichts. Hat er am Ende dieses einzigartige Zeugnis Gottes Geduld und Güte und Barmherzigkeit geoffenbart gegenüber Menschen, die Gott hasste, die nichts mehr sich sagen lassen wollte und die mutwillig in ihr Verderben gerannt sind. Dieses Zeugnis von dem Noah ist ein ganz gewaltiges Zeugnis von Gottes Geduld und Barmherzigkeit gewesen. Bitte glaubt ja nicht, dass dieses Zeugnis ein unfruchtbares Zeugnis war. In keiner Weise. Wollen wir als Gemeinde ein Zeugnis sein? Das kann ich mich fragen als Person, privat für mich, als Familie, privat für mich, aber auch als Gemeinde, was ist unser Auftrag? Haben wir einen Auftrag? Haben wir ein Ziel? Seht ihr ein Ziel für eure Gemeinde, wo ihr zu Hause seid? Habt ihr ein Anliegen? Sagt ihr, wir wollen da hinkommen? Eine neue Generation zum Beispiel für den Dienst, für den Herrn Jesus vorzubereiten. Wir wollen ihnen helfen. Wir, die Ältere, wollen den Jüngeren beistehen, dass sie Gottes Wort lieben lernen, kennenlernen. Wir wollen uns Zeit für sie nehmen. Liebe Geschwister, wenn wir es nicht tun, wird es keine nächste Generation geben. Wenn wir uns nicht hier auch, also mit dazu, also vom Herrn es aufs Herz legen lassen, dass wir sagen, wir wollen diese jungen Leute begleiten. Wir wollen selber uns Zeit nehmen. Wir wollen ihnen die Liebe Jesu aufzeigen. Nicht nur mit unseren Worten, sondern mit unseren Taten. Dann wird es keine nächste Generation geben. Und wenn wir nicht nach außen hin, in Bezug auf unser Zeugnis in dieser Welt, ein Anliegen haben, und ein Zeugnis sein wolle, wird es auch keine Gemeinde bald mehr geben. Dann werden wir die Letzte sein. Irgendwann hocken ein paar 85-Jährige hier und feiern noch miteinander Gottesdienst. Haben wir ein Ziel als Gemeinde? Haben wir irgendetwas, wo wir sagen, das wollen wir in diesem Jahr erreichen? Wollen wir wachsen? Wenn ja, wie? Was wollen wir tun? Wie können wir selber uns da einsetzen? Wie können wir vorangehen? Das ist notwendig. Das ist das Werk Gottes in allen seinen Gemeinden. Unser Ziel ist nicht der Erhalt unseres Selbst, sondern die Verherrlichung Jesu Christi. Und wenn es uns selber anstrengt und wenn es uns selber vielleicht auch in manche Schwierigkeit bringt, aber darum geht es. Das ist der Grund für die Gemeinde. Die Verherrlichung des dreieinigen lebendigen Gottes in seiner Rettungskraft gegenüber Verlorenen, aber auch in seiner Heiligungskraft, dass wir wachsen und unsere nächste Generation heranwächst, dem Herrn zu dienen und wir ihnen dazu beistehen und helfen und beitragen. Dieses kleine Mädchen hätte all dies aufgeben könne, die Hoffnung verlieren könne und sagen könne, mein Leben ist ein nutzloses Leben, mein Leben ist ein sinnloses Leben, ich kann hier gar nichts für den Herrn machen. Ich wohne ganz weit entfernt vom Zentrum des Gottesdienstes, vom Volk Gottes entfernt. Ich habe um mich herum nur Heide, ich kann gar nichts tun. Und irgendwann hat der Herr ihr gezeigt, doch, genau hier kannst du für mich leben. Seht ihr das auch so? Genau hier, genau da, wo ihr steht, könnt ihr für den Herrn leben. Und ihr könnt euren Mund aufmachen mit Gottes Hilfe. Da ist ein Heiland. Geh doch zu diesem Heiland. Er kann retten. Das ist unsere Botschaft. Möge der Herr helfen, dass wir sie auch weitergeben können mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, dieses kleine Mädchen beschämt uns. Wie viel Hoffnung ist in ihrem Herzen noch da? Wie viel Glaube, wie viel Liebe, wie viel Bereitschaft noch zu dienen? O Herr, wir sind beschämt, wirklich beschämt, wenn wir dieses kleine Mädchen anschauen. Aber wir sind auch froh, weil wir sehen dürfen, dass du in deiner Kraft und in deiner Macht so wunderbar bewahren und leiten und führen kannst und stärken kannst und ermutigen kannst. Ja, wir danken dir dafür, dass du in der Lage dazu bist. Herr, du bist in der Lage dazu, unsere Hoffnung wieder ganz neu zu beleben. Unsere Freude daran, über dich zu reden, auch ganz neu zu beleben. Unsere Liebe zu den Verlorenen ganz neu zu beleben. Oh, wir bitten dich, tue du es, Herr. Tue du es um deines eigenen Namens willen, denn Herr, es geht um deine Ehre, es geht um deine Verherrlichung, es geht um dein Werk. Ach, lass es geschehen, auch in dieser neuen Woche. Amen. Wir